redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Neues aus dem Weltall. Wir sind gerade zum Mars geflogen.
Ja, richtig.
Mehr habe ich aber auch nicht mitgekriegt, weil ich kränkle so ein bisschen vor mich hin und habe nur ab und zu mal auf Twitter geguckt.
Nee, das war eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil man denkt sich an, andauernd fliegen Leute zum Mars, wir sind ja ständig da, da ist alles voll mit Robotern. Abgesehen davon, dass es sowieso cool ist, dass da ein ganzer Planet ist, auf dem nur Roboter leben, ist es...
Stimmt, das hat was, ja.
Ist es eine coole Mission, weil wenn du dir anschaust, es ist immer noch enorm schwierig zum Mars zu fliegen, es gehen enorm viele Missionen zum Mars schief, also ich glaube, wenn du irgendwie alle zusammennimmst, irgendwie Orbiter und Länder, kommst du gerade auf so knapp über 50%,
echt?
Die geklappt haben.
Und ich habe immer nur diesen einen im Kopf, der dann irgendwie aufgrund eines, was war das, imperiales und metrisches Maß Abweichung.
Ja, da gab es noch viel mehr, also Phobos Grant zum Beispiel, die Mission, die ist nicht mal weggekommen von der Erde so richtig, ja, also es gab immer wieder solche Mission,
was hatten die gemacht? Ist sie einfach explodiert?
Oder wie? Ach, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, die Rakete hat es irgendwie nicht ganz geschafft. Die ist irgendwas, oder die ist nicht in Orbit gekommen und dann wieder zurückgefallen auf die Erde, glaube ich. Oder irgendwie sowas war.
Moment mal. Zu geringe Fluchtgeschwindigkeit?
Nee, ach, da war irgendwas. Ich glaube, das ist halt, ich könnte jetzt hier wieder live
im
Internet surfen.
Ja, nee, muss
aber,
ja nicht.
Aber es war eine coole Mission gewesen. Die wäre auf dem Mars-Mond gelandet, unter anderem.
Oh.
Aber es kommen halt immer wieder Sachen, die halt nicht funktionieren. Und die Landungen sind sowieso noch viel komplizierter. Also die einzige, es hat bis jetzt nur die NASA geschafft, Dinge auf dem Mars zu landen.
Aha.
Alle anderen Versuche, also es gab mal diese britische Beagle 2 Mission, von die ist runtergekommen und dann hat man, also die hat den Landeanflug gemacht und dann hat man nie wieder was gehört von ihr. Mittlerweile weiß man, also man glaubt zu wissen, dass die, das hat man jetzt mit anderen Satelliten gesehen, dass die zwar gelandet ist und anscheinend auch sicher gelandet ist, aber dann so kaputt war, dass sie nicht sprechen konnte. Also kann man auch nicht unbedingt von planmäßig sprechen.
Wobei das stelle ich mir ja richtig ärgerlich vor.
Ja, aber gut, die wussten die ja nicht. Also die haben erst jetzt danach rausgefunden, dass die halt irgendwie, weil gut, ich habe da so ein schönes Interview gehört im britischen Podcast-Radiosendung, wo es halt den Ingenieur noch interviewt und er gemeint, ja, jetzt weiß er zumindest, er hat das Ding so gebaut, dass er sicher unten ankommt und irgendwie schuld, dass es nicht geklappt hat, ist irgendwie anderer, ja.
Ja, immerhin.
Ja, der hat sich gefreut dann auf Schluss noch, also. Nee, aber es ist halt verdammt schwierig zum Mars zu fliegen und wie gesagt, Europa hat das noch nie gemacht. Also zum Mars sind wir schon geflogen, wir hatten Mars Express und so weiter, aber Mars Express war auch schon 2003, das ist auch schon wieder eine Zeit lang her.
Oh ja.
Und gelandet sind wir noch nie und dieses ExoMars ist ein zweiteiliges Projekt, ja. Der erste Teil ist der ExoMars TraceGas Orbiter. Der fliegt erstmal nur in die Umlaufbahn und schaut sich die Sache von dort aus an, also untersucht die Atmosphäre vor allem, aber hat auch eine kleine Landeeinheit dabei, Schiaparelli heißt die. Die macht eigentlich nicht viel, die landet im Wesentlichen nur. Die hat nicht mal eine Kamera mit dabei, da gab es auch irgendwie Diskussionen mit dem Start, also warum die keine Kamera mit dabei hat, weil irgendwie ist selber schon gewohnt, wenn ein Ding wo landet, macht es Fotos. Aber die haben gemeint, nee, also das soll nur landen und sonst nichts machen, weil halt Europa noch nie gelandet ist und sie müssen halt erstmal üben, bevor sie das
Das ist tatsächlich eine Übungsmission.
Genau, ja, es ist eine Übungsmission. Die haben einfach einen Teil, Schiaparelli ist einfach ein Technologie-Demonstrator-Testgerät, um halt zu testen, die ganzen Technologien, die dann 2018 zum Einsatz kommen sollen, wenn dann ein echter Rover kommt. Ja, dann kommt der ExoMars Rover, der dann unten rumfährt und halt alles das macht, was man halt so am Mars macht, wenn man einen Rover hat. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, dann probiert man es vorher gerne mal aus und deswegen probiert Schiaparelli das Ganze dann aus im Oktober.
Also, das ist aber auch ein bisschen teurer Spaß, um es mal zu üben.
Naja, schau dir Apollo-Missionen an, die haben auch Unmengen Missionen hochgeschickt und sind erst einmal um den Mond rumgeflogen, bevor sie die Dings, also die NASA hat es auch nicht von heute auf morgen geschafft, auf dem Mars zu landen und oder ihre komischen Luftkran-Phoenix-Dings da hinzubasteln und was die da alles haben. Also das muss man halt üben und Europa hat das halt noch nicht gemacht und darum ist die Mission halt auch so wichtig, weil dann auch, wenn es klappt, Europa in der Lage ist, auf dem Mars zu landen und Rover hin und her zu fahren.
Macht der Orbiter, macht der denn noch irgendwas oder bringt der
Orbiter? Der Orbiter ist eine richtige wissenschaftliche Mission. Also das Schiaparelli ist quasi der Zusatz, aber der Orbiter, der ist extrem wichtig. Der kann unter anderem, also macht eine hochauflösende Kamera dabei natürlich und macht Bilder aus dem Orbit, aber er kann auch, also er wird ziemlich nah ranfliegen. Die Sonde wird im Oktober am Mars ankommen.
Mhm.
Und dann Anfang 2017 wird man, also im Oktober wird auch Schiaparelli landen. Und dann Anfang 2017 wird die TGO, die Sonde, sich auf 400 Kilometer nähern. Das dauert ein bisschen, bis die dann da ist und alles stabilisiert ist. Und dann Ende 2017 fängt die wissenschaftliche Mission an, nämlich die Untersuchung der Atmosphäre des Mars. ExoMars ist ein Projekt, das wirklich konzentriert sich auf die Suche nach Leben oder Spuren von Leben. Also wirklich nicht so die anderen, die soll auch so nebenbei immer machen. Mhm. Aber ExoMars macht es eben hauptberuflich quasi. Und die untersuchen, die wollen Methan untersuchen. Also wir wissen, dass es am Mars Methan gibt.
Aha.
Wir wissen nicht, wo es herkommt. Ja, Methan auf der Erde, 90% auf der Erde das Methan, das kommt von lebenden Organismen.
Kuhfürze, ja.
Genau. Und vor allem, es muss auf dem Mars irgendwo herkommen, weil Methan wird von der UV-Strahlung der Sonne aufgespalten. Das heißt, und der Mars hat keine recht dicke Atmosphäre, die ihn da schützen würde. Das heißt, ein normales Methan wird 300, 500 Jahre überleben auf dem Mars.
Das heißt, das Methan, das da ist, ist relativ jung.
Genau, das heißt, es muss Quellen geben, Prozesse geben, die Methan produzieren. Und die Frage ist, wie gesagt, es könnten Bakterien sein. Ja, also auf der Erde wird das Methan von lebenden Organismen eben von Bakterien erzeugt. Und die könnte es auch auf dem Mars geben. Ja, also irgendwo wissen wir, dass es irgendwie in den Gesteinsschichten, dass da auch Leben möglich ist. Auf der Erde haben wir schon die Gesteinsschichten Bakterien entdeckt und das kann auch im Mars so sein. Und wenn es solche Bakterien gibt, dann können die Methan produzieren.
Ich habe gerade eine Biologin interviewt, die sagte auch, also ich habe dann, war meine letzte Frage im Gespräch, ob es irgendwo kein Leben gibt. Und die sagte, ja, über 130 Grad Celsius, da hört dann Leben irgendwann auf. Aber ansonsten gibt es überall und bei niedrigen Temperaturen gibt es eigentlich keine Grenze. Also genau. Es friert dann ein und wenn man es auftaut, lebt es halt weiter.
Genau, das mit dem Einfrieren kann auch nicht sein. Wir wissen ja, dass der Mars früher ganz andere Bedingungen hatte und dass da die Bedingungen durchaus auch lebensfreundlicher waren. Das heißt, es könnte sein, dass früher Bakterien am Mars gelebt haben, früher Methan erzeugt haben, das dann quasi in dem Boden eingefroren ist und wenn jetzt dann irgendwie was auftaut oder sich irgendwie was quasi ein bisschen verruckelt oder sowas oder aus anderen Gründen freigesetzt wird, dann kann es eben auch sein, dass immer wieder Methan nachgeliefert wird.
Es kann aber auch. Wie finde ich denn raus, ob das jetzt Frischmethan ist oder Tiefkühlmethan?
Der, vor allem ist doch die Frage, das waren jetzt die biologischen Quellen. Es gibt ja auch, das ist ja das Problem, also Methan ist kein eindeutiger Biomarker. Es gibt auch geologische Quellen. Ja, also es gibt verschiedene chemische Prozesse, wie wenn Eisen oxidiert, was ja am Mars gern mal passiert, darum ist das rot. Wenn Eisen oxidiert, kann auch Methan entstehen. Und wenn du dann Wassermoleküle hast, dann gibt es solche Kladrathydrate heißen die Dinger, also quasi Methan, das irgendwie im Eisen im Wasser eingesperrt ist. Und diese ganzen Grundzutaten für die chemischen Reaktionen gibt es am Mars auch. Und wir wissen ja auch mittlerweile ziemlich gut, dass es da auch unterirdisch flüssiges Wasser gibt oder Wasser immer wieder mal flüssig sein kann. Und da kann dann eben auch Methan produziert werden. Das Ding ist jetzt, dieser TraceGas Orbiter wird erstmal genau schauen, wo ist Methan, wie viel Methan ist da, wie ändert sich das, weil wir wissen auch schon, dass diese Methankonzentration in der Atmosphäre eben nicht einheitlich ist und sich auch im Laufe der Zeit ändert und wird diese Stellen eben identifizieren und dann genau auch fotografieren, damit der Rover später dann dahin fahren kann. Mhm. Und dann, wenn wir den Rover dann haben, der da oben rumfährt, der kann ein paar Meter tief bohren. Also der kann nicht, ist irgendwie so wie das Mars Science Laboratory, was da gerade rumfährt, das halt so ein bisschen Steine anbohren kann. Mhm. Dieser Mars-Rover wird dann 2 Meter tief bohren können.
Wow.
Und dann kannst du wirklich runtergehen und kannst dann auch, hat noch hier irgendwie so ein kleines Labor dabei, und dann kannst du auf die Isotope gucken, denn wir wissen von der Erde, dass Leben eher Isotope benutzt, die leichter sind. Ja, also Kohlenstoffisotope, was ja auch da drin ist im Methan, eher leichtere Kohlenstoffisotope benutzt, weil man dafür die chemischen Bindungen weniger Energie braucht.
Aha.
Das heißt, wenn wir da jetzt dieses Methan untersuchen und dann eben auch dann eine Isotopenanalyse machen, könnten wir zumindest Hinweise kriegen, ob das jetzt irgendwie biologisch oder geologisch vom Ursprung ist. Also das ist eine durchaus ziemlich interessante, coole Mission und bis jetzt hat alles geklappt, also Ding ist gestartet, Ding ist unterwegs. Jetzt müssen wir noch gucken, ob es auch ankommt. Das wird, wie gesagt, im Oktober passieren. Dann wird Schiaparelli landen, halt einmal irgendwie unten aufsetzen und kurz Hallo sagen.
Piep.
Und genau.
Und wie groß ist Schiaparelli? Also was ist das dann für ein Ding? Ist das einfach nur so ein Fußball, den wir da runterschmeißen? Oder?
Ja, Fußball ist es nicht. Ich glaube, es ist so ein 1,5 Meter großes Teil ungefähr. Ich war leider beim Start nicht dabei, da hätte es sicherlich Modelle gegeben von dem Ding, aber es ist, wie gesagt, einfach nur ein Ding, das halt die Technologie demonstrieren soll, dass wir halt sagen können, okay, wir wissen zumindest prinzipiell, wie wir was sicher aus dem Orbit vom Mars auf die Oberfläche bringen. Wenn man das weiß, dann kann man auch so einen Rover dann bauen.
Wissen die Forscher, wie lange sie den Orbiter, die Atmosphäre analysieren lassen müssen, um was zu finden? Oder ist das so eine Open-End-Mission?
Ich denke mal, die werden das schon wissen, aber Genau kann ich dir nicht sagen. Also ich nehme an, es ist halt einfach im Prinzip eine kartografische Mission. Also wir haben ja schon jede Menge Satelliten da oben rumfliegen gehabt und wissen auch schon ein bisschen, haben schon Erfahrungswerte bei Methan. Aber das ist halt quasi eine Mission, die halt irgendwie ganz speziell hinguckt. Also die werden schon entsprechende Abschätzungen haben, um zu wissen, wann man mit was rechnen kann. Aber da bin ich jetzt kein Experte, da musst du sag Tim Bescheid, der soll mal eine Raumzeit-Podcast-Folge drüber machen, dann redet er wieder 5 Stunden drüber und da kommt das sicherlich drin vor.
Stimmt, ne? Dann muss man das aber auch die ganze Zeit anhören für diese eine Information und man weiß vorher nicht, ob sie drin vorkommt.
Ja, aber wenn Tim den Podcast gemacht hat, kannst du ihn einfach fragen.
Das stimmt, cleverer Schachzug. Mhm. Ist das eigentlich, ich habe das Gefühl, als hätte ich das schon mal gefragt, aber ist, also abgesehen vom Start und von der Landung, ist der Rest vergleichsweise trivial, dahin zu fliegen?
Trivial ist gar nichts im Weltall, ja, aber im Prinzip schon. Also wie gesagt, das Ding ist ja nicht, dass das wird ja nicht irgendwie aktiv ständig gesteuert. Also im Wesentlichen schießt du das Ding von der Erde weg, denkst du natürlich vorher eine entsprechende Bahn aus. Also du musst vorher ziemlich viel rechnen, was absolut nicht trivial ist, damit du halt genau weißt, wann das Ding wo lang fliegen muss, damit es eben auf den richtigen Kurs kommt zum Mars. Aber dann, wenn es mal die nötige Geschwindigkeit hat und der TGO hat die Geschwindigkeit mittlerweile, dann im Prinzip fliegt das Ding einfach vor sich hin, ohne Antrieb. Das wird quasi, also es fliegt halt frei Richtung Mars und dann, wenn es dort ist, dann muss es wieder ein bisschen abbremsen und wieder oder beschleunigen, je nachdem, wie halt die Himmelsmechanik gerade läuft, damit es halt wieder in Umlaufbahn kommt. Aber dazwischen ist es halt eigentlich freier Fall von Erde zum Mars. Ja. Da muss das Ding halt nur, wenn ja, kann irgendwie Mikrometeorit drauffallen oder Alien schießen das Ding ab oder was ich oder irgendwie, ja, irgendwie der Computer geht kaputt oder was auch immer. Also passieren kann immer was. Aber wenn das Ding mal unterwegs ist, ist es unterwegs. Dann muss man nicht mehr so viel machen.
Ich habe im Spiegel was gefunden, wo du sagst, Alien schießen das ab. Ich habe das ja nicht weiter verfolgt. Es gibt offensichtlich hat die NASA jetzt einen Soundfile veröffentlicht von mysteriösen Geräuschen, die irgendeine Apollo-Mission auf der Rückseite des Mondes aufgenommen hat. Und da stand dann direkt dabei, sind nur Interferenzen gewesen.
Ja, eh. Dann habe ich dann, mehr ist es auch nicht. Also mehr ist es auch nicht. Also das ist natürlich, du kannst natürlich irgendwie mit der Information, die jetzt glaube ich auch gar nicht so extrem neu ist, kannst du natürlich wie tolle Schlagzeilen, Astronauten hören, mysteriöse Geräusche.
Aber, genau, deswegen hatte ich das auch geklickt.
Aber wie gesagt, es ist halt einfach nur, du hast halt irgendwie zwei Teile gehabt, das ist halt irgendwie die Landeeinheit und dann das Kommandomodul, die halt da irgendwie hintereinander hergeflogen sind. Und das ist halt genauso wie wenn du irgendwie kennst das ja irgendwie, wenn du mit dem Autoradio durch die Gegend fährst und gerade irgendwie zwischen zwei Stationen bist oder sowas, dann kriegst du auch Interferenzen. Und im Wesentlichen war das. Also das ist jetzt nichts, was man jetzt irgendwie, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade drauf anlegt als Medium, großartig ausschlachten kann als Mega-Nachricht.
Ich hatte mich nur gefreut, dass ich vielleicht auch mal eine coole Space-Meldung habe. Tja. Aber naja. Hast du noch eine? Gibt es noch was im Weltraum oder war es das?
Ja, Weltraum, also natürlich gab es noch was. Also ich überlege gerade, was noch im Weltall unterwegs los war. Es ist so richtig so, es gab schöne Meldungen, dass keine richtig spektakuläre zumindest Meldung gab es nicht, aber es gab eine schöne, die Geschichte ist schön, dass die Leere nicht ganz so leer ist, wie man dachte.
Was ist denn drin?
Nee, also es geht hier um die sogenannten Voids.
Ja.
Und
das ist das, wenn man mit dem Teleskop guckt, schwarzer Fleck, wo keine Sterne sind oder so, ne?
Jein, das ist kein, wenn du im Teleskop guckst und das ist ein schwarzer Fleck, dann hast du ein Teleskop, das zu schwach ist. Weil normalerweise ist immer irgendwas. Aber wenn du wirklich die ganz, also wir haben quasi Sterne, die Sterne finden sich zu Galaxien zusammen, die Galaxien finden sich zu Galaxienhaufen zusammen, die Galaxienhaufen finden sich wieder zu Supergalaxienhaufen zusammen, die Supergalaxienhaufen auf nochmal irgendwie zu Supergalaxienhaufen und dann fädeln die sich alle an so Filamenten auf. Und dazwischen ist halt nichts. Und diese Filamente und das große Nix dazwischen, das ist halt wirklich die größten Strukturen im Universum. Ja, also so ein Filament, das kann irgendwie über eine Milliarde Lichtjahre lang sein, so ein Nix, ein Void zwischen Filamenten kann auch irgendwie 1-2 Milliarden Lichtjahre Durchmesser haben. Mhm. Also das ist halt quasi die grundlegende Struktur des Universums. Und das lässt sich halt sehr schwer direkt untersuchen, ja, also sowas, du kannst halt irgendwie, so viele Galaxien kannst du gar nicht beobachten, damit du das wirklich einwandfrei kartografieren kannst. Ich meine, wir haben ja nicht mal irgendwie unsere Galaxie halbwegs vernünftig kartografiert. Und du müsstest da wirklich irgendwie Milliarden, Abermilliarden Galaxien aufzeichnen und so weiter, damit du da was kriegst. Und deswegen macht man es meistens mit Computersimulationen. Ja, das heißt, du hast dann irgendwie die Bilder, die du dann sicher schon mal gesehen hast, sind meistens irgendwelche würfelförmigen Ausschnitte, wo sich da irgendwie so Netzwerke durchziehen. Das sind halt diese Bänder aus Galaxienhaufen, Laufen und dazwischen eben das Nichts. Das sind diese Ergebnisse dieser Computersimulationen. Und da haben jetzt Wissenschaftler aus überall her, aber unter der Leitung von Martin Haider aus Innsbruck, die haben jetzt sich genau angeschaut in dieser Simulation. Ist ja irgendwie dunkle Materie mit drin in den Simulationen und normale Materie, weil du musst dann irgendwie auch die dunkle Materie simulieren, um zu wissen, wo sich die normale Materie ansammelt und so weiter. Und dann gibt es eben auch die interstellare und intergalaktische Materie. Das ist wenig, aber es ist ein bisschen was ist immer dazwischen, weil Sterne schleudern ständig Zeugs aus den Galaxien raus, Galaxien mit ihren supermassereichen schwarzen Löchern, die beschleunigen auch Material.
Aber das ist dann so Teilchen und so, ne?
Also es ist jetzt ja, nichts, so ein sehr, sehr dünnes Gas, also da schweben jetzt nicht irgendwelche, keine Ahnung, was weiß ich.
Klumpen.
Das nicht. Also wird vielleicht auch mal der eine oder andere rausgeworfene Planet wird auch irgendwie rumschwirren, aber im Wesentlichen ist es ein sehr, sehr dünnes Gas. Und die Frage ist, wie viel ist das? Das lässt sich halt irgendwie schwer bestimmen, aber in dieser Simulation konnte man das ein bisschen anschauen. Also man kann diese Simulation, das ist ja fast wieder ein eigenes Universum, was du dann untersuchen musst. Also es sind so viele Daten, dass du da wirklich quasi so eine Art, du schreibst dann Computerprogramme, die wie Teleskope sind, die dann quasi in dieses Computeruniversum reingucken und das analysieren. Und deswegen kannst du dann wirklich auch diese Simulationsdaten genauso untersuchen und in diesen Daten neue Entdeckungen machen, die die Leute, die die Simulation gemacht haben, gar nicht bemerkt haben. Und genauso eine Analyse von diesen Illustris-Simulationsdaten haben die gemacht und dabei festgestellt, also die haben einfach mal probiert herauszufinden, wie die Materie da verteilt ist. Und haben festgestellt, dass eben wirklich 94% der Materie, also normales Zeug und dunkle Materie, ist tatsächlich in den Filamenten, ja, also da, wo man es erwartet, ja, also da, wo Zeug ist. Der ganze Rest, also der ganze, der bisschen Rest,
6%, steckt in den Voids,
aber immerhin, allerdings, wenn man jetzt nur die baryonische, also nur die normale Materie anschaut, dann hast du da 20% in den Leerräumen. Und diese Voids machen aber 80% des gesamten Volumens aus. Ja? Also das ist halt sehr, sehr weiträumig verteilt und deswegen auch schwer zu beobachten. Aber in den Simulationen kannst du es dir angucken. Und das ist jetzt eben in dieser simulierten Materie hat man dann eben tatsächlich gezeigt, dass tatsächlich, diese 20%, das war eben eine Überraschung, ja. Also man hat nicht damit gerechnet, dass so viel normale Materie in den Leerräumen drin steckt. Ja, das war etwas, was man bis jetzt nicht gedacht hat. Und da gibt's dann irgendwie auch dieses Missing Baryon Problem. Also es gibt ein Problem. Du kannst mit den, jetzt nicht Simulationen, sondern echten Beobachtungsdaten, kannst du mit verschiedenen Methoden, die ich jetzt nicht irgendwie eingehen will, kannst du halt bestimmen, ungefähr abschätzen, wie viel Material da irgendwo rumspürt. Ja. Und das Problem ist, wenn du das machst mit relativ nahen, das heißt in unserer lokalen Galaxiegruppe und anguckst, wie viel dort zwischen den Galaxien ist, und wenn du es ganz weit entfernt machst, dann passt das nicht zusammen. Ja, das heißt also, die Menge an Materie zwischen den Galaxien im frühen Universum, weil ja weiter weg heißt ja früher, die ist größer als die Menge, die wir heute beobachten. Und das ist das Missing Baryon Problem. Und deswegen, um das zu klären, haben die halt wirklich nachgeschaut, wie viel Materie da jetzt zumindest in der Simulation wirklich überall ist und haben festgestellt, dass da tatsächlich mehr Materie ist, als man bisher angenommen hat. Wie die da hinkommt, ist noch nicht ganz klar.
Ich wollte gerade sagen, jetzt wissen die gerne warum, ne?
Ja, also gibt irgendwie supermassereiche schwarze Löcher in den Zentren der Galaxien, die da irgendwie mit Jets irgendwie in Kram rausschießen und so weiter. Also da muss man jetzt noch schauen, aber wie gesagt, das sind halt so die Arbeiten, die jetzt nicht unbedingt wie ExoMars oder sowas die große PR kriegen, aber so der die tägliche harte Arbeit des Astronomen, um den Dingen auf die Spur zu kommen.
Das harte Brot des Astronomen. Ich habe noch was ganz Witziges gefunden, hat nur zur Hälfte mit Weltraum zu tun. Und zwar Erdbeobachtungssatelliten. Ich glaube, es sind amerikanische Wissenschaftler, die im Auftrag eines Hedgefonds China vom Weltall aus angucken.
Das klingt sehr dubios, wie der Vorspann von dem James Bond-Film.
Nun, Mr. Bond, was sollen wir zuerst zerstören?
Na, was sie machen ist, sie gucken halt, wo lohnt es sich zu investieren und wo nicht. Das wollen die halt wissen, weil die haben ja viel Geld zu verwalten und wollen es vermehren. Und jetzt gibt's diverse Indizes, die man sich so angucken kann, so Manufacturing Index und dann noch irgendwie Manager Index. Also man kann halt einfach gucken, wo wird produziert, wer produziert, wie viel wird investiert und so. Man kann aber auch Satellitenbilder nehmen von Industrieregionen, die Bilder miteinander vergleichen und dann gucken, wo wächst was, wo schrumpft was. Und das scheint erstaunlich genau zu korrelieren mit den anderen Indizes. Das heißt, man muss überhaupt nicht mehr dahin fahren und mit den Managern reden, man muss sich überhaupt nicht mehr die Unternehmensdaten angucken, sondern es reicht, wenn du dir Satellitenbilder anguckst und die miteinander vergleichst über eine Zeitreihe.
Ja, ich kenne, es gibt schon viele erstaunliche Anwendungen von Erdbeobachtung. Also ich finde ja mal die Geschichte schön, dass du irgendwie Bio-Lebensmittel mit Satelliten zertifizierst.
Was?
Ja, also nicht alle, aber es ist halt irgendwie, du musst halt irgendwie für damit du irgendwie was, zum Beispiel irgendwelche Getreide oder sowas Bio nennen darfst, musst du da Unmengen irgendwelche Regeln einhalten. Ja. Es geht jetzt nicht nur irgendwie, dass du irgendwie halt darfst irgendwie unter anderem, geht es nicht nur um die Spritzmittel oder sowas, sondern wirklich, du darfst es irgendwie nur bestimmte Mengen in bestimmten Größen in Nachbarschaft zu bestimmten anderen Kram, zu bestimmten Zeiten und so weiter. Also das sind halt die Unmengen Vorschriften und die halt wirklich auch schwer zu überprüfen sind, vor allem wenn es wirklich größere Felder sind, weil es ist ja nicht so, dass Bio heißt, der stellt man sich immer so vor, da ist irgendwie so der nette Almöhi.
Der Bauer auf einem Hektar, genau.
Ja, aber das ist ja nicht, das sind ja auch Riesenfirmen. Ja. Und damit du das irgendwie alles machen kannst, dann kannst du nicht irgendwie die ganzen Typen durch die Gegend schicken, dann irgendwie Feld für Feld irgendwie abfahren, riesige hektarmäßig, sondern das wird über Satellitenbilder gemacht, weil da kannst du dann auch wieder, je nachdem wie Infrarotstrahlung und so, je nachdem was da halt irgendwie reflektiert wird, weißt du halt, okay, das blüht gerade, das blüht nicht, da wächst was, da wächst nicht, das ist die Art, das ist die Art. Also das, wie gesagt, es geht nicht bei allen so, aber es ist tatsächlich so, dass das Satellitenbilder verwendet werden, um unter anderem Bio-Lebensmittel zu zertifizieren.
Das ist schon echt faszinierend und das kannst du früher oder später, wirst du das alles automatisieren können und musst dann noch nicht mal mehr zur Mustererkennung einen Menschen dahinsetzen, der das alles irgendwie abgleicht, sondern dann sagt dir ein Satellit, ping, hier können gar keine Bananen wachsen, du hast aber gesagt, hier wachsen Bananen. Genau. Das ist schon ganz cool.
Genau. Gehen wir von der kalten Technik wieder zurück zu knuddeligen Tieren.
Ah, ich dachte zum Menschen.
Nee, ja. Knuddelige Tiere. Knuddelige Tiere, Koalas, Kängurus und so weiter, die mögen alle Panda-Bären. Aber Biologen, unter anderem aus Australien, kritisieren, unbeliebte Tierarten werden zu wenig erforscht.
Ja. Super. Ich dachte, kritisieren unbeliebte Tierarten.
Also das wäre auch schön. Biologen aus Australien hauen Panda-Bär auf die Fresse. Nee, es geht um eine Zeitschrift irgendwie. Das ist schon der Titel übrigens von dem Fachartikel. Also The Good, The Bad and The Ugly. Which Australian Terrestrial Mammal Species Attract Most Research? Also die haben quasi, die haben gesagt, die guten Arten, also Kängurus, Koalas, Schnabeligel, schlechte Arten, also die eingeführten Katzen, Kaninchen, alles, was irgendwie so halt künstlich eingeführt wurde. Und dann die hässlichen, ja, so irgendwie. Super. Die haben gesagt, die Gespenster, Fledermaus und so weiter. Und die haben gesagt, die sind auch alle wichtig. Aber es wird halt wirklich nur aus irgendeinem, es konzentriert sich halt die Forschung auf die knuddeligen Tiere.
Ja, weil es in den Publikationen hübscher ist.
Genau, und da kann ich auch noch irgendwie, du hast vor einiger Zeit einen Resonator-Podcast über Biodiversität gemacht. Ja. Und da habe ich den schönen und irgendwie Bestäubungen und so weiter.
Genau. Das war der Bestäuberbericht des Weltbiodiversitätsrates.
Genau. Genau. Und dazu und zu der Geschichte von den knuddeligen Tieren, die ich gerade erzählt habe, kann ich noch irgendwie weiterführende Literatur und Informationen beibringen und empfehlen. Nämlich einmal das von mir eh schon sehr gelobte die sehr gelobten Bücher von Dave Goulson. Wir haben schon vor einiger Zeit mal über das Buch über die Hummel gesprochen, falls du dich erinnerst. Da erfährt man alles über Bienen und Hummeln und Bestäubung und warum das wichtig ist und so weiter. Aber es ist jetzt vor kurzem auch sein zweites Buch auf Deutsch erschienen. Auf Englisch gibt es schon länger, aber auf Deutsch ist es jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, erschienen. Auf Englisch heißt es Buzz in the Meadow, auf Deutsch heißt es Wenn der Nagekäfer zweimal klopft, glaube ich.
Ach, du Schande.
Aber es ist ein sehr, sehr cooles Buch. Also da macht er wirklich, also er hat sich da so.
Da finde ich aber auf der Weide brummt's irgendwie schöner.
Also er hat sich da nämlich in Südfrankreich so ein kleines Häuschen gekauft, also und mit einer Wiese hinten dran. Und die Wiese hat er quasi unter Beobachtung verwildern lassen und geguckt, was passiert da. Also welche Arten kommen da zurück, wie kommen sie zurück? Also wie er quasi geschaut, wie man quasi mit die Diversität von dieser Wiese, wie sich die verändert, wenn man sie sich selbst überlässt, beziehungsweise was man tun kann, um diesen Prozess möglichst wenig aktiv zu unterstützen. Also das war ein sehr schönes Buch, wo er halt dann erzählt, wie die ganzen, man erfährt auch wahnsinnig viel über alle möglichen Insekten. Also ich kann das Buch wirklich nur extrem empfehlen. Ich habe damals auch weil ich die beiden Bücher so toll fand, habe ich dann tatsächlich, was ich selten mache, habe dann ein Interview mit Dave Goulson gemacht und das in meinem Blog veröffentlicht. Und da habe ich ihm unter anderem die Frage gestellt, wenn ich kurz mal aus dem Interview zitiere, viele Menschen leben in Städten und haben vermutlich nur wenig Kontakt zur lokalen Tier- und Pflanzenwelt. Sie besuchen Zoos und schauen sich Fernsehsendungen über bedrohte Arten wie Pandas, Wale, Tiger und so weiter an. Haben die Insekten ein Imageproblem? Was kann man machen, um die Bedeutung von angeblich langweiligen Tieren wie Hummeln, Käfern und anderen Insekten zu vermitteln? Und da hat Goulson eine schöne Antwort gesagt. Insekten sind unendlich viel faszinierender, seltsamer und wunderbarer als die großen, knuddeligen Tiere, die die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Womit er vollkommen recht hat. Ja, also die sind, wenn man weiß halt noch nicht so viel darüber Bescheid, aber wenn man darüber Bescheid weiß, dann sind die absurd faszinierend. Und der nächste Satz ist noch schöner. Sie sind viel wichtiger für das Leben auf der Erde. Wenn zum Beispiel die Panda-Bären aussterben würden, würde das für die Welt keinen großen Unterschied machen.
Geil.
Obwohl es natürlich eine fürchterliche Schande wäre, hat er noch dazu gesagt. Ja,
also er hat noch ja gesagt, aber schön. Das kann man seinen kleinen Kindern erzählen. Du, wenn der Panda-Bär ausstirbt, das macht nichts.
Ja, aber wenn aber die Bienen verschwinden würden, würde es große Ernteausfälle geben und die meisten Blütenpflanzen wären zu einem schönen Ende verdammt. Ohne Fliegen und Käfer würden sich Berge von Tierfäkalien ansammeln. Ohne Würmer und Asseln würden sich überall riesige Haufen abgestorbener Blätter auftürmen. Wir müssen uns der Bedeutung dieser kleinen Tiere bewusst werden. Es ist eine große Schande, dass so viele Menschen losgelöst von der Natur leben und ihre erste Reaktion auf den Anblick eines Insekts darin besteht, es totzuschlagen, hat er gesagt. Also ich kann die Bücher von Dave Goulson nur extrem empfehlen. Aha. Die sind wirklich, ich sage jetzt nicht nur, weil die im gleichen Verlag erscheinen sind wie meine Bücher, das will ich auch sagen, wenn sie im anderen Verlag erschienen sind, weil es sind wirklich extrem hervorragende Bücher über Insekten, über Biodiversität, über Umweltschutz. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gelesen und bin jedes Mal aufs Neue begeistert. Kann ich empfehlen.
Ich skaliere noch weiter runter. Es ist, was waren das denn für Wissenschaftler? Die Wissenschaft hat festgestellt, ich weiß jetzt nicht, wo sie herkommt, doch japanische Wissenschaftler haben festgestellt, indem sie 250 Proben mit PET-Abfällen, also Plastikabfälle, sich angeguckt haben. Und zwar haben sie in diesen Abfällen gesucht nach Bakterien, die da drin wohnen. Und haben dann welche gefunden, die sich da wohlfühlen, haben die weitergezüchtet auf, eben nicht auf Agar, sondern auf PET-Folien. Und haben da eine Mikrobe, also ein Bakterium gefunden namens Ideonella saccalensis. Und dieses Bakterium, das erzeugt irgendwie ein Protein, mit dem es PET verdaut. Und zwar komplett abbaut. Mhm. Also sie schaffen es bei 30 Grad Celsius innerhalb von 6 Wochen das PET wegzufuttern. Und wundern sich jetzt darüber, also mal davon abgesehen, dass das total cool ist, dass wir im Grunde ein bisschen, weiß ich nicht, Glipsche auf Plastikmüll werfen und der verschwindet dann früher oder später. Jetzt wundern sie sich, woher diese Bakterien das können, weil wir erst seit 70 Jahren ungefähr Kunststoffe in die Umwelt eintragen und das eigentlich viel zu wenig ist für die Evolution, um sich daran zu gewöhnen und irgendwas zu erfinden, was diesen Kunststoff auffrisst. Das fand ich total spannend.
Also ich habe die Nachricht auch gelesen und fand die auch spannend. Es hat mich erinnert an einen Artikel, den habe ich mal 2012 geschrieben, damals noch in diesem Fraunhofer Forschungsblog noch.
Ach, und das
da ging's. Ja, ach, das waren, nee, es waren keine Zeiten. Das sage ich jetzt nicht. Da ging es um einen, auch irgendwie im Dschungel haben irgendwelche Wissenschaftler von weiß nicht woher, im Dschungel von Ecuador haben die einen Pilz entdeckt, der Plastik fressen kann. Ja, also das war Polyurethan, ist das ein Plastik? Keine Ahnung,
irgendwie ein Plastikding. Das gibt's
halt. PU. Ja. Und der konnte halt irgendwie, deren These waren eben, dass im Polyurethan, in diesem Kunststoff, ist eben Kohlenstoff drin. Und das können diese Mikroorganismen auch aufnehmen. Ja? Also Kohlenstoff ist ja normalerweise Nahrung. Und vor allem der kann das eben auch ausschließlich, selbst wenn der außer diesem Polyurethan nichts anderes hat, kann der trotzdem davon leben. Und der braucht nicht mal Sauerstoff dazu.
Was?
Ja, das heißt, ja, also der kann halt irgendwie, ja, der kann das ohne Sauerstoff verarbeiten.
So eine Art Napalmpilz.
Ja, und man kann den deswegen auch wunderbar in Mülldeponien verwenden. Ja? Also du kannst ihn dann irgendwo über
da. Klar, die werden ja irgendwann zugeschüttet und dann kommt da keine Luft mehr
rein. Genau. Und die Pilze, den kannst du dann irgendwie nehmen. Das war 2012, ich habe keine Ahnung, was aus dem Ding geworden ist. Also die haben den da mal entdeckt und dann wollten den noch weiter forschen, aber das ist nicht mein Fachgebiet.
Da wäre mal interessant, was passiert, wenn du dann diese, hast halt deine Mülldeponie unter Luftabschluss, hast du die Pilze drin, die fressen langsam aber sicher den ganzen Dreck weg und hinterher ist da ja alles nur noch voll von diesem Pilz.
Ja, dann wird der Pilz die Weltherrschaft übernehmen.
Nee, aber was passiert, wenn er nichts mehr zu fressen kriegt? Dann stirbt er ab und dann haben wir auf einmal irgendwie riesige Löcher im Boden, überall da, wo Mülldeponien waren.
Ja, Löcher, Pilzlöcher.
Pilzlöcher.
Tja.
Apropos Pilz.
Nee, will ich gar nicht wissen.
Okay. Ich wollte jetzt eine gelungene Überleitung zum Thema Kiffen machen. Weil Pilz, dachte, Alkohol, Drogen. Nee. Das ist sowas, was ich glücklicherweise noch nie hatte.
Ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht, ich wundere mal, man merkt, was hat, oder?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich hatte mal einen Nagelpilz, nachdem mir ein Tisch auf den Fuß gefallen ist und meinen Nagel abgerissen hat. Aber nee. Ich weiß nicht, wie sieht Fußpilz eigentlich aus?
Also ich hatte bis jetzt noch keine merkbaren Pilze. Wenn es Pilze gibt, die man haben kann, die man nicht bemerken kann, kann ich es nicht sagen. Aber
wenn es beim Pinkeln brennt, dann
ist es eventuell auch ein Pilz. Nee, hatte ich nicht.
Schwein gehabt, beziehungsweise keinen Pilz gehabt. Es gibt ja Cannabinoide, ne? Das sind Opiate, also Betäubungsmittel, wie sie auch in THC sind, also wie sie auch in Haschisch sind. Und die docken halt im Gehirn an und machen dann glücklich oder weiß der Geier was. Und jetzt haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass Schlafmangel dazu führt, dass der Körper verstärkt ein bestimmtes Cannabinoid ins Blut ausschüttet, das genau da andockt, wo Haschisch auch im Gehirn andockt. Und kennst du diesen Effekt? Ich habe das schon total oft beobachtet, vor allen Dingen früher, als ich noch die Morgensendung moderiert habe im Radio, wo ich im Grunde kontinuierlich Schlafmangel hatte. Dass je weniger Schlaf ich hatte, desto mehr habe ich gefressen über Tag. Kennst du diesen Effekt?
Ich kenne den, also ich bin, hab nie wirklich unter so großartig unter Schlafmangel gelitten, aber ich kenne den Effekt, dass man, wenn man müde ist, dass man dann eher Lust hat zu essen. Das kenne ich schon, ja.
Das ist echt, ich fand das total, total klasse, dass es da jetzt irgendwie eine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt. Weil ich immer gesagt, ey, ich bin immer, wenn ich wenig geschlafen habe, könnte ich den ganzen Tag nur fressen. Und viele sagen halt, so Quatsch, was willst du denn da? Und was diese Wissenschaftler dann festgestellt haben, ist, dass Probanden mit Schlafmangel 300 Kalorien pro Tag mehr zu sich nehmen. Was schon nicht wenig ist.
Nee, da muss man schon ein Stück laufen dafür, um das wieder loszuwerden.
Und wir neigen vor allen Dingen dazu, das dann auch noch über Junkfood zu machen. Das
stimmt, ja.
Das fand ich echt ganz nett. Ja, jedenfalls, jetzt wissen wir, warum wir viel fressen. Das heißt, wenn du den ganzen Tag irgendwie Snickers futternd an der Bushaltestelle sitzt, kannst du einfach nur sagen, hey, ich habe so schlecht geschlafen.
Genau. Ja. So, pass auf, ich sag dir, es hat vor kurzem eine Weltmeisterschaft stattgefunden. Und ich... Nee, ich sag dir...
Irgendwas mit Pi war doch auch gerade wieder...
Nee, warte mal, ja, Pi-Tag war auch. Aber ich sag dir jetzt die Reihenfolge des Medaillenspiegels, okay. Ja, also das Siegerland und so weiter. Und du sagst mir dann, welche Weltmeisterschaft es war. Okay. Du kennst die schon, dann macht es keinen Sinn. Aber ich sag mal, auf Platz 1 im Medaillenspiegel liegt Mexiko. Mhm. Auf Platz 2 die Türkei. Auf Platz 3 Polen. Dann folgen Italien... Litauen, Rumänien, Ungarn, Saudi-Arabien ex aequo mit Deutschland und Österreich ex aequo mit der Slowakei.
Mexiko? Also
Mexiko, Türkei, Polen.
Mexiko, Türkei, Polen. Was haben die gemeinsam? Mexiko, Türkei, Polen. Keine Ahnung. Fettverzehr im Durchschnittsessen. Ich weiß es nicht.
Nee, das war, hat in Wien stattgefunden, diese Weltmeisterschaft. Das war die Robot Challenge 2016, also die Roboter-Weltmeisterschaft, ja. Also, wo halt irgendwie, da gab's verschiedene Disziplinen für Roboter. Also, du baust Roboter und dann gibt's irgendwie Line-Follower, ja. Also, das musst du einen Roboter bauen, der möglichst schnell einer Linie auf einem weißen Grund hinterherläuft. Ja. Gibt eine eigene Klasse für Lego-Roboter oder sowas, ja. Dann gibt's Sumo, wo sich Roboter quasi gegenseitig aus einem Ring rausschieben müssen. Da hat Österreich Bronze gewonnen.
Nein.
Dann gibt es Puck Collect, also da musst du irgendwelche Scheiben einsammeln und irgendwo hin transportieren und irgendwie Freestyle, also jede Menge Disziplinen halt. Und da hat tatsächlich Mexiko den mit 2 Goldmedaillen, 4-mal Silber und 3-mal Bronze den Gesamtsieg geholt. Danach kam eben die Türkei und Polen. Man weiß nicht warum, aber so ging es aus.
Es gab doch auch gerade, das ist auch sowas, was ich nur am Rande verfolgt hatte, diese künstliche Intelligenz, die im Go-Spiel gewonnen hat.
Richtig, ja. Also mit Go kenne ich mich ja überhaupt nicht aus.
Ich habe das mal versucht und habe gedacht,
okay. Steine einkasteln oder
genau, sowas. Genau, das war, irgendwie ging das nicht bei mir. Hast du da auch nicht mitgekriegt, okay.
Es gibt halt irgendwie, in den Science-Blogs gab es ein paar Artikel dazu, nicht von mir, aber in anderen Blogs, die haben darüber geschrieben und anscheinend ist halt so, dass irgendwie Go galt halt im Schach, hat es immer geheißen, ja, brauchst du nur irgendwie genug Rechenkraft, dann kriegst du es raus und bei Go musst du halt kreativ sein. Das kann kein Computer gewinnen. Aber anscheinend doch.
Ja, anscheinend hat das Ding Züge gemacht, so viel hatte ich noch mitbekommen. Da saßen halt menschliche Go-Spieler, da haben sich das angeguckt und bla. Diese Maschine scheint Züge gemacht zu haben, die sich den menschlichen Spielern überhaupt nicht mehr erschlossen haben. Also wo die Menschen wirklich sagen, warum macht der denn so einen bekloppten Zug? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Zack, gewonnen.
Ja, das Ding war, soweit ich das mitbekommen habe, ist halt dann irgendwie wahnsinnig viele Spiele gespielt gegen sich selbst und so weiter. Mhm. Und hat halt da gelernt, also welche Strategien wann wo wie irgendwo hinführen und was sich wann wo in welcher Situation lohnen kann. Aber wie das genau funktioniert, da kann ich das nicht das sagen. Aber wie gesagt, wir haben dann auch noch, wenn wir schon bei Robotern sind, dieser Google-Roboter, hast du sicher auch gesehen, das Video von hast du nicht gesehen, Boston Dynamics, diesen Roboter, war doch mehr als nur viral, also das ist wirklich cool, das ist so ein aufrecht gehenden Roboter.
Ach so, dem sie einen Tritt in den Arsch geben und der dann wieder aufsteht.
Nicht nur wieder aufschließen, der muss halt irgendwie eine Kiste aufheben und dann nimmt ihm da irgendwie so ein Mensch die Kiste weg und dann will er die irgendwie, läuft hinterher, ich hob die auf, dann stößt er ihn mit so einem Stock richtig so 3 Meter nach hinten, dann der fällt aber nicht um, sondern kommt wieder nach vorne, dann haut er ihn mit dem Stock gegen die Füße und der stolpert nicht und so weiter, also ist halt im Prinzip, und dann irgendwie haut ihn doch einmal hin, den Roboter, und dann wirklich stützt er sich selbst, so wie wenn du irgendwie voll auf die Fresse fliegst und dich dann wieder irgendwie aufstützt mit Armen und Beinen, steht er wieder auf, also das ist schon sehr beeindruckend und irgendwie halt auch ein bisschen erschreckend, wenn du das Video siehst. Also ich habe ja das letzte mit ein paar Freunden drüber gesprochen, gemeint, dass dieses Video, das wird genau das sein, was in 50 Jahren die Roboterkinder in ihrer Roboterschule lernen. Das ist quasi der Moment, wo die große Revolution angefangen hat, wie dieser eine Typ da diesen Roboter nur verarscht, prügelt, mit dem Stock haut, die Kiste wegnimmt. Also wo dieser Mensch da den Roboter komplett fertig macht. Ich glaube, das wird der Ausgangspunkt der Roboterrevolution.
Ich habe da wirklich nur sehr, sehr wenig von mitgekriegt. Ich habe nur ein paar Tweets gesehen, wo sich Leute darüber beschwert haben oder beklagt haben, das sei ja total gemein, wie mit diesem Roboter umgegangen wird.
Guck dir das an, das ist wirklich total gemein. Das ist
so eine Anthropomorphisierung irgendwie.
Aber dieser Roboter, der schaut auch aus wie ein Mensch. Also Ding ist, die Technik ist von diesem Boston Dynamics Roboter, gab es ja früher auch schon, dieser Roboter, der rumlief, den du irgendwie mit dem Stock gegen die Beine hauen konntest.
Ja, dieses komische... spinnenartige Dinge, ne?
Ja, auch, aber auch aufrechtgehend laufend. Mhm. Aber was sie jetzt geschafft haben, ist halt das Ding so weit zu miniaturisieren. Früher hat er irgendwie noch ein Kabel hinten dran gehabt, ja. Jetzt ist das wirklich, der ist nicht viel größer als ein Mensch, der ist nicht viel dicker und breiter als ein Mensch, hat so ein kleines, so rucksackähnliches Ding auf dem Rücken, aber sonst läuft er komplett frei. Also das ist wirklich, du kannst fast nicht anders, als den zu anthropomorphisieren, weil der halt wirklich auch schaut wie ein Mensch, ja. Also du erkennst schon, dass es das kein Mensch ist, aber der ist halt wirklich, wie gesagt, von Größe, Haltung, Volumen der, wenn dann wie dieser Mensch dann kommt und so wie er sich verhält, ja, also der verhält sich halt wirklich so, zumindest wenn du es anthropomorphisierst, verhält sich halt wirklich so wie ein sehr, sehr, sehr genügsamer Mensch, der nichts leicht aufregt, und der andere, der echte Mensch, der tut halt nichts anderes, als den in einer Tour zu mobben und fertig zu machen. Ja, er steht da, der Roboter kommt hin, will sich die Kiste nehmen, der Mensch kommt hin, schnappt ihm die Kiste weg. Ja. Roboter hebt die Kiste hoch, Mensch kommt mit dem Hockeyschläger, gibt ihm einen über die Rübe. Also das ist
wirklich... Das muss ich mir echt angucken. Das ist total an mir vorbeigegangen.
Das ist ein cooles Video, das musst du echt angucken. Also wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, wenn die Roboter jemals die Macht übernehmen, dann wird dieses Video wird in allen Museen und so weiter gezeigt sein. Hier, seht an, so haben die Menschen uns behandelt und deswegen haben wir sie ausgerottet.
Deswegen haben sie eingesperrt.
Genau.
Noch ein schönes Ding aus der weiten Welt der Genetik. Ganz kurze Meldung nur. Die Wissenschaft hat festgestellt, es gibt Gene, die dafür verantwortlich sind, dass wir graue Haare bekommen.
Ist das neu?
Anscheinend. Also ja, sie haben halt genau die Gene identifiziert, die dafür verantwortlich sind, dass Pigmente, also dass dass die Pigmente bei manchen Menschen früher verschwinden und bei anderen nicht so früh. Und da, als ich das gelesen habe ich auch gedacht, wir werden in Zukunft unendlich viele kommerzielle Anwendungen von sowas wie hier CRISPR-Cas, weißt du, so diese Genschere sehen, wo dann halt tatsächlich anti-graue Haare per Genetik Medizin verkauft wird. Ich bin echt mal gespannt, was wir da für absurdes Zeug noch erleben werden.
Also ich glaube, bei mir haben die Gene, die für den Haarausfall verantwortlich sind, sich mit den Genen für die grauen Haare geprügelt und die Gene für den Haarausfall haben gewonnen, weil ich kriege keine grauen Haare mehr. Also im Bart vielleicht mal irgendwann, aber im Kopf, glaube ich, schaffen es die grauen Haare nicht mehr recht, um den Haarausfall zu überholen.
Und wo wir gerade bei Genen sind, ne? Internationale Wissenschaftler haben festgestellt, Übergewicht ist doch nicht bloß Verhalten, sondern
hab Übergewicht. Habe ich gewusst, dass du bitte das Dina.
Ich fand das so schön. Übergewicht, also ne, alle Dicken, die jetzt sagen, nee, das ist bei mir genetisch, das ist Veranlagung, könnten zumindest teilweise recht haben, denn falsches Ernährungsverhalten, also Fettleibigkeit, Diabetes zum Beispiel auch, also ein hoher Blutzuckerspiegel zunächst mal, vererbt sich über Generationen. Also Spermien und Eizellen enthalten schon die Information, dass du dazu neigst, mehr Fett anzureichern und sowas. Was ich auch ganz interessant finde. Und das über mehrere Generationen sogar. Das heißt, wenn ich Diabetiker bin und nicht auf mich achte, also ungesund lebe, gebe ich das an meine Kinder und im Zweifelsfall sogar an meine Kindeskinder weiter.
Ja, aber jetzt wieder auf die Gefahren, dass dann wieder viele aufschreien. Man kann aber die Entscheidung, ob man sich gesund ernährt oder bewegt oder nicht, die obliegt einem dann.
Die obliegt einem selbst. Du kannst selbst, immer ja. Nein sagen. Ja, richtig. Du kannst
das heißt, immer Nein sagen. Es kommt irgendwie, dass irgendwie so ein Faulheitsgen auch noch irgendwie vererbt wird oder muss fressen gehen oder sowas.
Danach suchen die jetzt gerade noch, vermute ich mal. Und vor allen Dingen auch der Umkehrschluss wird vererbt. Das heißt, wenn ich mich gesund ernähre, werden bestimmte Gene aktiviert und deaktiviert. Und diese Aktivierung, Deaktivierung, die wird dann auch an meine Nachkommen weitergegeben. Das heißt, wenn ich mich die ganze Zeit gesund ernähre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Kinder gesunde Ernährer werden oder sich gesund ernähren werden, wesentlich größer, als wenn ich den ganzen Tag nur Pizza in mich reindrehe.
Ja, aber scheiß auf den Kram, wir haben ja CRISPR, das
genau. Was machen wir. Genau, scheiß drauf, komm, Pizza für alle.
Genau, weil wir gerade bei Faulheit sind, das ist auch eine kurze Meldung, prokrastinieren.
Ja.
Macht man gerne mal. Mhm. Und es gab eine Studie von der Universitätsmedizin in Mainz. Die haben über 2.500 Leute zwischen 14 und 95 in ganz Deutschland befragt und geschaut, wer hier am stärksten zum Prokrastinieren neigt. Und was denkst du?
Italiener.
Sie haben Deutsche befragt.
Verdammt. Hätte ja sein können, dass es klappt. Berliner.
Nee, ich meine jetzt eher altersmäßig, jetzt nicht so. Hier gleich wieder.
Na, ich sag mal so 19- bis 25-Jährige.
Ja, fast 14- bis 29-Jährige. Und vor allem männliche Befragte. Die weiblichen waren anscheinend nicht so sehr für die Prokrastination zu haben.
Ja gut, denen haben wir jahrzehntelang eingeredet, dass sie sich besonders anstrengen müssen. Beziehungsweise haben wir jahrzehntelang die Jungs bevorzugt und sie mussten sich anstrengen.
Aber ich schaue jetzt gerade mal in der Studie, das interessiert mich jetzt, ob die da wirklich auch geografisch irgendwie aufgeschlüsselt haben. Nein, hier haben wir Altersgruppen, Arbeitslosigkeitsmesse. Was ist das hier? Nein, Lebens... Nein, ich habe irgendwie Länder, schade, es wird so viele schöne Bundesländerwitze, die man machen hätte können, aber haben sie den da nicht erhoben? Oder wahrscheinlich erhoben schon, aber nicht ausgewertet. Also, ja, nur eine kurze Meldung.
Achso, verstehe. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Vorliebe für die Größe des Partners eine angeborene Sache ist. Also, dass unsere Gene dafür sorgen, dass wir diejenigen Leute attraktiv finden, also bei der Partnersuche attraktiv finden, die eine ähnliche Körpergröße haben wie wir selbst. Und zwar gehen die Forscher davon aus, dass der Einfluss der Gene bei 80% liegt auf diese Partnersuche. Und darauf gestoßen sind sie, indem sie sich die Größenverteilung bei gemischt geschlechtlichen Paaren, also bei heterosexuellen Paaren angeguckt haben und festgestellt haben, dass die sehr dicht beieinander liegen, also keine statistische Normalverteilung mehr aufweisen. Fand ich auch irgendwie ganz interessant.
Es ist, ja, wollte ich gerade, das ist, meistens kennt man es ja so irgendwie von den typischen Kontaktanzeigen und so weiter, dass da die Frauen immer jemanden suchen, der unbedingt größer sein muss.
Das ist richtig, aber nicht viel größer. Scheint, also ne, klar, jeder kennt, also ein Freund von mir ist auch 2,2 Meter und seine Frau ist irgendwie 1,70 oder irgendwie sowas. Das ist dann natürlich eine riesige Abweichung, aber wenn man das dann, wenn man genug Daten erhebt, dann kanalisiert sich das irgendwie oder dann begrenzt sich das irgendwie und die Normalverteilung funktioniert nicht mehr. Interessant ist auch, dass sie sozusagen en passant bei 13.000 Paaren haben sie das sich angeguckt. So nebenbei haben sie auch noch rausgefunden, dass die Körpergröße verbunden ist mit der Anfälligkeit für Krankheiten wie Krebs, Demenz und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also praktisch die großen Volkskrankheiten. Sie wissen aber nicht, inwiefern das miteinander verbunden ist. Sie sehen da nur irgendeine Korrelation.
Also ist groß dann schlecht oder?
Das ist die Frage, das weiß ich, das stand nicht dabei. Also sie sehen halt eine
Information.
Stimmt. Sie sehen halt eine Korrelation, wissen aber nicht, was das ist, also woher die kommt und was das genau macht. Leiten daraus aber ab, dass die Körpergröße bei der Partnerwahl auch da wichtig sein könnte.
Große Menschen sind weiter oben, die kriegen mehr kosmische Strahlung ab und deswegen mehr Hirntumore.
So sieht's aus.
Genau.
Habe ich jetzt noch was mit großen Menschen? Nee, schade.
Ich habe was mit Partnerschaft und Klein.
Auch schön.
Nämlich Flechten.
Du meinst also, Mose und Flechten oder Sachen flechten? Na, also
nicht Mose Makramee. Und Flechten, sondern Flechten. Flechten aber nicht Handarbeit, sondern okay. Eben die Lebensform. Ja, also Flechten, Symbiose aus Pilz und Alge. Und die sind ein sogenannter Zeigerorganismus. Weil sie sehr viel früher als andere Tiere oder Pflanzen auf Luftverschmutzung reagieren. Aha. Und Botaniker aus Salzburg oder ein Botaniker aus Salzburg hat seit 40 Jahren erforscht er Flechten und hat vor allem untersucht, wo es die gibt und wo es die nicht gibt. Ja, und der hat hier in Zauchensee, das ist am Alpenhauptkamm in Österreich, in Salzburg, da gibt es anscheinend noch jede Menge Flechten auf den Bäumen und auf 1300 Metern hängen die da, ein schönes Bild, was sie da haben, hier so Bäume mit Flechten halt, und da ist anscheinend die Luft noch gut. Wenn du dann allerdings auf bei der Stadt Salzburg hinkommst, da wo sie halt dann im Norden, wo sie dann eben die Luft dran staunen und so weiter, da sind die meisten Flechten schon längst weg, weil also Stickstoff schadet denen besonders und ganz besonders Ammoniak. Ja? Und Ammoniak kriegst du bei Viehzucht und in Städten durch den Straßenverkehr und zwar interessanterweise durch Katalysatoren.
Ach.
Ja, gemeint, also das sagt hier.
Stimmt, frühe Katalysatoren haben auch immer irgendwie, die haben nach faulen Eiern gestunken, das war Schwefel dann, ne?
Also ich zitiere jetzt mal hier, also eine wesentliche Quelle für pflanzenwirksame Stickstoffverbindungen ist der Drei-Weg-Katalysator, denn man hat festgestellt, dass gerade Autos mit diesen Katalysatoren Ammoniak abgeben. Mhm. Ja, und dieser Ammoniak, der beeinflusst halt anscheinend die Flechten oder generell alle Lebewesen, die halt irgendwie mit Stickstoff nicht klarkommen, die kommen anscheinend auch mit Ammoniak tendenziell nicht klar. Und die Flechten zeigen das halt noch vor allen anderen. Also
das heißt, wir müssten gucken, dass wir überall an unseren Häusern Flechten haben. Sobald die abfallen, wissen wir, hier stimmt was nicht.
Ja, gut, wenn die abfallen wahrscheinlich in Berlin, dann hat irgendwie drauf gesprudelt oder drauf gepinkelt oder
so. Ja, was, klar, aber hier fallen die von alleine runter, die wollen hier gar nicht an Häusern hängen.
Genau.
Nee, aber lasst uns.
Ich glaube, das war doch meine letzte Meldung.
Oha.
Du hast gemeint, du wolltest halt nur kurz drum
haben. Ja, ich bin ein bisschen vergrippt, aber so drei habe ich noch auf der Pfanne. Ja. Und zwar hatten schwedisch-österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ein schwaches Immunsystem mit einem großen Gehirn zusammenhängt. Und zwar haben die Versuche an.
Kann man zusammenfassen? Also ich darf nicht groß sein. Meine Partnerin muss besser. Genau. Ich darf irgendwie nicht. Meine Eltern müssen gut gegessen haben.
Genau.
Ich muss ein kleines Hirn haben.
Richtig.
Kann das mal jemand von den Hörern irgendwie aufzeichnen?
Genau.
Einfach mal zusammenfassen, machen, wie man es sein hat. Gefälligste sein hat.
Damit wir kommen auch gleich noch zu Angststörungen.
Übrigens. Okay, wunderbar. Krieg ich schon. Ja.
Wir kommen. Also sie haben Tierversuche gemacht und zwar an Guppies. Was irgendwie so ein bisschen. Das hat. Ich weiß nicht, wenn man das so liest. Das liest sich irgendwie so ein bisschen nach Terror. Also sie haben zwei Guppilinien gezüchtet. Die eine Guppilinie hatte ein großes Gehirn, also ein größeres Gehirn als die andere Guppilinie. Sie haben sich gedacht, okay, ein großes Gehirn, also je größer das Gehirn ist, desto mehr Energie verbraucht das. Und das Gehirn verbraucht sehr, sehr viel Energie. Ich weiß gar nicht, wie viel das beim Menschen ist.
Ich glaube 20% oder sowas. Irgendwas, also 20-30%.
Ja. Irgendwie sowas, ne? Das ist irre viel Energie. Sie haben sich halt gedacht, okay, wenn das Gehirn sehr groß wird, muss die Energie, die ja nicht unbegrenzt vorhanden ist, woanders abgezogen werden. Das könnte jetzt Verdauungssystem oder weiß der Geier sein. Sie haben aber festgestellt, dass der Guppi mit dem großen Gehirn wenn sie dem eine Schuppe eines anderen Guppies transplantiert haben, ne, so, also sie haben Schuppen transplantiert und haben daran dann die Reaktion des Immunsystems gemessen und dabei kam rum, dass die Guppies mit dem größeren Gehirn ein schlechter reagierendes Immunsystem haben, also dieses Immungedächtnis, was dann anspringt. Das heißt, je größer dein Gehirn, desto wahrscheinlicher ist, dass du krank bist. Und jetzt überleg dir mal, wie oft ich krank bin.
Tja. Aber weißt du, was das auch heißt? Dass die ganzen Impfgegner, die ja alle anscheinend offensichtlich dumm sind, vollkommen zu Recht hätte ich impfen lassen, weil sie ja eh nicht krank werden, wegen einem guten Immunsystem.
Wir haben das Problem gelöst.
Tja.
Also das Rätsel und das Problem.
Genau.
Kommen wir zu den Angststörungen.
Ja.
das Ding habe ich nur kurz überflogen gehabt, darum fasele ich jetzt wahrscheinlich noch mehr, als ich sonst fasele. Israelische Forscher haben festgestellt, dass Angststörungen mit einer sogenannten undifferenzierten Wahrnehmung zu tun haben. Haben dann also Tests gemacht, die ich jetzt leider nicht mehr auf die
Schnelle... Undifferenzierte Wahrnehmung? Heißt irgendwie, ich habe keine Ahnung.
Also sie haben Tests gemacht. Sie haben den Probanden Töne vorgespielt, die sie mit bestimmten Eigenschaften verbunden haben. Also das ist der Ton für einen Geldgewinn, das ist der Ton für was ganz Schreckliches und das hier ist ein Ton für was völlig Neutrales. Und haben dann geguckt, wie Patienten mit Angststörungen auf diese Töne reagieren und Patienten ohne Angststörungen, also deren Gehirn halbwegs normal funktioniert, darauf reagieren. Und das haben die gemacht, indem sie ähnliche Töne ihnen vorgespielt haben und dabei ins Gehirn geguckt haben, mit den üblichen hier Magnetresonanztomographen, dabei ins Gehirn geguckt haben und geguckt haben, wie aktiv sind denn dann eigentlich so die einzelnen Hirnareale. Und haben festgestellt, dass bei den Angstpatienten ein Ton, der nur ähnlich klingt, genauso interpretiert wird wie der ursprüngliche Ton, der mit irgendwie ne, eben diesem Geldgewinn oder was Schrecklichem verbunden ist. Und daraus haben sie abgeleitet, dass die Angstpatienten übergeneralisieren.
Ja, gut.
Das ist ein Effekt, den die Psychologie auch schon kennt, diese Übergeneralisierung.
Wollte ich gerade sagen, wenn du halt irgendwo was die nicht genau, Unwissenheit erzeugt Angst.
Genau.
Einfach gesagt,
Unwissenheit erzeugt Angst. Aber eigentlich müsstest du in der Lage sein, also mit einem gesunden Gehirn bist du halt in der Lage, die Unterschiede zwischen diesen beiden Tönen zu erkennen. Und du sagst, das ist ein neuer Ton, der hat für mich erstmal überhaupt keine Bedeutung. Das ist die normale Reaktion. Die Angstpatienten haben aber sofort diesen neuen Ton falsch interpretiert, indem sie gedacht haben oder ihr Gehirn ihnen weiß gemacht hat, dass es sich um den alten Ton handelt. Was man daraus jetzt macht, keine Ahnung.
Ja,
aber sie sagen, Zitat, Angstpatienten reagieren darum auch auf neue Reize emotional, was zu Angst in scheinbar irrelevanten neuen Situationen führen kann. Jetzt wissen wir immerhin, woher es kommt.
Genau.
Was hatte ich denn noch? Eine hatte ich noch, eine kurze, auch wieder von den Menschen. Und zwar haben britisch-österreichische Wissenschaftler festgestellt, dass in Staaten, in denen die Korruption höher ist, auch mehr gelogen wird. Und das haben sie mit einem halbwegs statistischen Spiel gemacht. Und zwar sind sie hingegangen, haben 2.500 Teilnehmer in 23 Ländern gebeten, zweimal mit einem Würfel zu würfeln und dann gesagt, welche Augenzahl habt ihr denn eigentlich beim ersten Wurf gewürfelt?
Die hatten wir doch schon mal, die Meldung.
Hatten wir die schon mal?
Die kommt mir sowas von bekannt vor.
Seltsam.
Glaube ich. Oder vielleicht
kann man also ich habe die gerade
erst... Irgendwas mit Würfeln und drüber Lügen und Korruption, das kommt mir so bekannt
Echt? Vor. Echt? Vielleicht habe ich den Überblick wieder mal verloren. Ich erzähle es zu Ende, dann langweilen wir notfalls das Publikum.
Genau.
Langweilen wir das Publikum, aber die Sendung sieht so aus, als wäre sie länger und wir hätten uns mehr Mühe gegeben.
Genau.
Haben halt gesagt, okay, zweimal würfeln. Welche Augenzahl habt ihr denn eigentlich beim ersten Wurf gewürfelt? Das haben sie aufgeschrieben. Haben gesagt, okay, die statistische Normalverteilung müsste eigentlich so und so aussehen. Also sie haben noch dazu gesagt, dass es irgendwie Geld gibt, wenn sie mit steigender Augenzahl würde es Geld mehr Geld geben, haben sie ihnen dazu gesagt. Dann haben gesagt, wie viel habt ihr eigentlich beim ersten Wurf gewürfelt? Das haben die aufgeschrieben und haben das abgeglichen mit so internationalen so Korruptionsindizes und haben da halt festgestellt, dass die statistische Normalverteilung in den Ländern, in denen es viel Korruption gibt, stärker abweicht von dem, was die Probanden an Augen auf ihrem Würfel angeblich gehabt haben.
Mhm.
Und daraus leiten sie halt ab, dass du in einem Land, in dem sowieso Korruption herrscht, dazu neigst, auch bei so Kleinkram eher zu lügen. Und da waren wir irgendwie ganz vorne mit dabei. Also Tansania, Guatemala und Georgien, die haben ihre Augenzahl nach oben gesext. Großbritannien, Schweden, Deutschland, Österreich, da war die Statistik deckungsgleich oder mehr oder weniger deckungsgleich mit diesem Korruptionsindex, den sie da drauf angewandt haben. Und das war jetzt auch meine letzte Meldung. Tja, dann mein Gott, haben wir jemals eine kürzere Sendung gemacht?
Ich weiß nicht, wir können noch mal mit dem Pi-Tag, den wir mit
genau.
Ich bin ja Pi-Botschafter.
Ich weiß, du bist Pi-Botschafter ja, und du hast mir das letztes Jahr hast du das schon mal erzählt und ich habe heute auch wieder gedacht, das ist ja alles ganz schön, das ist so ein Faible für diese Zahl, aber was nutzt uns das eigentlich?
Nee, also, wenn du fragst, was nützt uns Pi? Ich meine, Es gibt kaum irgendwie alles. In jedem Wissenschaftsgebiet, überall, wo eine Formel, egal was du verstehen willst, überall taucht Pi auf, früher oder später, diese Formel. Also, ich hab da auch im Peter einen Artikel drüber geschrieben, ja, ich habe so ein bisschen so über fünf Ecken, mir eine Spur gesucht. Also ich habe schon den Pi-Tag am 14. März, da hat, was ist das sonst noch passiert ist, ja, also Einstein ist geboren und Marx ist gestorben und jede Menge anderer Krempel ist passiert. Unter anderem hat Wilhelm Herschel eine Galaxie entdeckt. Dann habe ich geguckt, was über diese Galaxie publiziert worden ist. Dann habe ich irgendwie ein beliebiges Paper von dieser Galaxie rausgenommen und habe geguckt, was haben die gemacht. Ja. Die haben irgendwie untersucht, wie man Balkenspiralgalaxien untersucht.
Balkenspiralgalaxien?
Ja.
Also Spiralgalaxie ist das, wo wir wohnen, ne?
Ja.
Und was
wir wohnen in der Balkenspiralgalaxie.
Ach, was ist denn da der Balken?
Na, stell dir vor, wenn du dir jetzt quasi eine Spiralgalaxie vorstellst, stellst du dir vor, in der Mitte, zweidimensional gesehen, in der Mitte eine Scheibe, das ist die, machen wir es dreidimensional, das ist eine Kugel, das ist das Zentrum, der Balsch, und aus diesem Balsch gehen Spiralarme raus.
Ja.
Das ist die Spiralgalaxie. In der Balkenspiralgalaxie hast du in der Mitte den Balsch, das kugelförmige Ding, und dann eben einen Balken, ja, also wirklich, also so eine Kugel vor mit einem Balken durch und die Spiralarme gehen von diesem Balken aus. Das ist eine Balkenspiralgalaxie.
Das habe ich nicht wirklich verstanden. Ich glaube, das muss ich mir mal
aufzeichnen. Also, wenn du dir vorstellst, dass du nicht die Spirale, also wenn du irgendwie so eine Spirale zeichnest, ja, stell dir vor, du zeichnest eine Spirale, eine einzelne Spirale.
Ja.
Stift, Papier, in der Mitte fängst an, machst eine Spirale nach außen.
Genau.
Wenn du eine Spiralgalaxie haben willst, dann fängst du im gleichen Punkt wie die erste Spirale an, machst noch eine zweite Spirale dazu, aus diesem Punkt ausgehend.
Ja.
Und eine dritte Spirale aus diesem Punkt ausgehend. Und dann hast du im Prinzip eine Spiralgalaxie, wo halt in der Mitte noch dieser Balsch drin hockt.
Ja.
Balkenspirale heißt, du malst eine Linie und fängst mit den Spiralen an den Enden dieser Linie an.
Ah, ja, und jetzt gucke ich mir auch das Foto von NGC 1300 an auf der Wikipedia und jetzt habe ich es auch begriffen.
Genau, und das ist eine Balkenspirale. Okay. Die hat eben unter anderem Wilhelm Herschel am 14.03.17 irgendwas entdeckt. Und ich habe eben diese Papers angeguckt, was halt das über Balkenspiralen erforscht worden ist, weil man nämlich über Balkenspiralgalaxien noch überhaupt nicht viel weiß. Ja, also man hat keine Ahnung, man hat ein bisschen Ideen, wie diese Balken entstehen. Man hat keine Ahnung, ob die jetzt früh entstehen in der Galaxienleben oder später entstehen. Also man weiß über diese Balken noch nicht viel und hat eben neue Methoden entwickelt und untersuchen. Eine dieser Methoden basiert unter anderem auf Fourier-Transformationen und die Formel für Fourier-Transformationen ist voll mit Pi's überall.
Auf.
Ja, also es gibt nichts, was du nicht mit Pi wo zu berechnen, weil Pi ist ja nicht nur das ist ja nicht nur einfach irgendwie eine Eigenschaft von einem Kreis, sondern taucht überall auf, wo du Zyklen hast, wo sich was bewegt, wo die Perioden drin sind und das ist halt überall. Ja, also Pi ist halt überall wichtig. Das ist der eine Punkt, dass halt Pi wichtig ist und diese Pi-Vereine, es ist ja nicht so, dass das dieser Verein, wo ich Botschafter bin, dass das der einzige wäre auf der Welt.
Die ich denke mal so, das ist halt so ein bisschen so wie Donaldisten oder sowas.
Jein, nur dass halt die Pi-Freunde quasi auch gesellschaftlich relevant sind, weil vor allem in den USA wird dieser Tag extrem viel, viel stärker begangen als hier bei uns. Aha. Da ist das etwas, was vor allem in Schulen ständig passiert. Ja, also diese ganzen Pi-Vereine in den USA, die nutzen das eben einfach als Outreach-Event für Mathematik. Das wird einfach mit den Kindern Mathematik gemacht. Das sagt mir, hey, Mathematik ist halt mehr als nur irgendwie das langweilige Rechnen, was ihr vielleicht mit einem langweiligen Lehrer in der Schule lernt, sondern gibt es auch noch mehr. Kann auch faszinierend sein, kann auch cool sein, kann auch irgendwie mit Pi ist halt. Das ist halt im Prinzip so wie die Astronomie für die Naturwissenschaft. So quasi halt ein leichter Einstieg ist halt die Beschäftigung mit Pi ein Einstieg, um halt den Menschen was über Mathematik zu erklären. Und das ist eben, zumindest in weiten Teilen, ist halt das der Hauptzweck dieses Pi-Tags, dass es halt natürlich in Schulen oder sonst wo entsprechende Aktionen gibt, um das halt ein bisschen zu nutzen als Outreach. Und natürlich ist auch eine Nerd-Sache, dass halt einfach irgendwie
rumgenördet
wird.
Das ist ja auch, ich finde das ja auch sympathisch. Aber warum machen die Amerikaner das so? Warum kriegen wir das nicht hin?
Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, die Amerikaner machen viele Sachen, die wir nicht hinkriegen. Und umgekehrt machen sie viele Sachen, die wir gar nicht hinkriegen wollen. Aber obwohl wir bei komische Politiker wählen mittlerweile gut im Rennen sind.
Das stimmt.
Aber das ist mit der Historie der Pi-Verehrung habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ja, aber gut, das ist ein lohnendes Projekt für den Pi-Botschafter. Aber jetzt zum Abschluss, Holger, du willst ja sicherlich Mitglied werden in unserem Verein. Du könntest jetzt hier spontan, obwohl es gilt, ich kann nicht kontrollieren, ob du schummelst, aber jetzt spontan 100 Nachkommen stellen
von deshalb Pi. Ich wäre froh, wenn ich 10 könnte.
Ja, komm.
3,1415, mehr kann ich nicht.
Ja, na gut, aber lernen, also das ist ja, das hast du.
Ja, gut,
wenn wir uns das nächste Mal persönlich treffen, dann bist du Mitglied im Verein. Dann kannst du die 100 stellen, sagst sie auf, dann. Ich als Pi-Botschafter bin berechtigt, Aufnahmeprüfungen durchzuführen.
Gibt es denn eigentlich einen Trick, sich diese 100 Stellen zu merken? Oder ist das tatsächlich einfach nur stupides Auswendiglernen?
Nee, naja, 100 Stellen merken, braucht man keinen Trick, das ist auch nicht stupide. Du guckst dir einfach an und merkst, 100 Stellen sind 10 Telefonnummern. Ja, früher konntest du problemlos 10 Telefonnummern auswendig. 100 Stimmt. Stellen ist nichts. Du setzt dich hin, also wenn du es im Langzeitgedächtnis behalten willst, dass du es immer sofort abrufen kannst, dann musst du dich ein bisschen länger damit beschäftigen.
Aber stimmt,
einfach so ins kurze Gedächtnis reinhauen, dass du es eine Stunde später aufsagen kannst. 100 Stellen ist überhaupt kein Problem. Wir haben das regelmäßig, wenn wir solche Events machen, kommen Leute vorbei, die finden das cool, die denken, hey, ich möchte Mitglied werden, drück mir eine Broschüre in die Hand, wo die 100 Stellen drinstehen. Ja. Eine Stunde später kommen die an und sagen die auf. Ja, also das ist überhaupt kein Problem. Also man, diese Leute, die halt wirklich diese Gedächtnissportler, die irgendwie 10.000 Stellen aufsagen können oder irgendwie der Weltrekord ist bei 70.000, glaube ich.
Was?
Ja, irgendein Japaner. Da brauchst du natürlich Techniken, Tricks.
Der weiß aber auch nichts anderes, ne, weil sein Gehirn komplett damit ausgelastet ist.
Ja, aber wie gesagt, die 100 Stellen, das ist kein Ding. Das kannst du problemlos
ja, wo du Telefonnummern sagst, dann wäre nämlich der Trick, dass man es nicht versucht, als eine lange Zahl zu merken sich, sondern tatsächlich als in 10 Paketen. In 10 Zehnerpaketen.
Ja, also ich zum Beispiel, ich hab mir wirklich halt einfach so gemerkt. Ja. Ich weiß halt, ich hab für mich passende Gruppen aufgeteilt, ja. Also so irgendwie 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, dann kommt irgendwie 5, 3, 5, dann kommt die 9er-Gruppe, 8, 9, 7, 9, dann kommt die 3er-Gruppe, 3, 2, 3, dann kommt der Krempel mit den 4 und 6, also 8, 4, 6, 2, 6, 4, dann kommen wieder die 3, 3, 3, 8, 3, dann kommt 2, 7, 9, das habe ich mir so gemerkt, dann kommen irgendwie die Postleitzahl, also österreichische 502, dann kommt die Doppelachter 884 und dann geht es so weiter. Ich habe immer so 197, ja. 169, 399, 37. Das sind einfach irgendwie so, ich habe halt einfach immer so die Abschnitte irgendwie, so wie es halt für mich irgendwie, wie es halt für mich rhythmisch gepasst hat, habe ich mal gemerkt und dann.
Wie viele Stellen kannst du?
Also ich konnte, also das längste, was ich für eine halbwegs relevante Zeit reproduzieren konnte, waren 320 Stellen.
Wow.
Die 100 Stellen kann ich, wenn ich mich, sagen wir mal, 20 Minuten, die wieder auffrische, habe ich die 100 Stellen auch drin. Mhm. Momentan, spontan kann ich die 39 Stellen, weil ich die bei fast jeder Science-Buster-Show auf der Bühne als Teil einer Nummer aufsage, während ich noch jongliere mit rohen Eiern meistens. Also das ist
du sagst die 39 Stellen auf, während du mit rohen Eiern jonglierst.
Genau, ja.
Warum?
Da geht es halt irgendwie, in einer von diesen Science-Busters-Nummern geht es eben, die kannst du dir angucken, das war auch die Nummer, die wir in der verkürzten Version beim Deutschen Kleinkunstpreis gespielt haben bei der Verleihung und da gibt es auch irgendwie ein Video im Netz, glaube ich. In einer von diesen Science-Busters-Nummern erzähle ich halt, warum Mathematik wichtig ist, warum Pi wichtig ist, erzähle ein bisschen was über den Verein der Freunde der Zahl Pi, es wird alles schön, weil es halt auch alles schön lächerlich wirkt, beziehungsweise halt Martin Puntigam auf der Bühne lächerlich wirken lässt. Und dann erzähle ich von meiner Aufnahmeprüfung und dass ich ihm, wenn man an meiner Aufnahmeprüfung in den Verein damals, habe ich eben die 100 Stellen aufgesagt, oder 150 sogar, glaube ich, während ich jongliert habe. Und dann, wie ich eben zeigen kann, dass es nicht ganz so lächerlich ist, zeige ich das ihm auf der Bühne vor. Und beim Jonglieren, wir haben halt immer als für andere Experimente im Eier auf der Bühne als Requisiten und dann jongliere ich halt mit rohen Eiern und sage, das sind 39 Stellen auf und zwar deswegen 39, weil das, wenn du quasi den Umfang des beobachtbaren Universums berechnen willst, ja, brauchst du Pi dafür logischerweise. Kannst aber nicht die gesamte Zahl nehmen, weil du halt irgendwie unendlich viele Stellen schlecht irgendwo eintippen kannst.
Ja.
Das heißt, du musst die irgendwo abbrechen und machst logischerweise einen Fehler.
Ja.
Weil du halt nicht alle Stellen benutzt. Und wenn du jetzt möchtest, dass der Fehler bei der Berechnung des Umfangs des beobachtbaren Universums so klein ist wie der Durchmesser eines Wasserstoffatoms,
ja.
Dann brauchst du dafür 39 Stellen.
Okay, aber was hat das jetzt mit rohen Eiern zu tun, die du jonglierst?
Nix, es geht darum, dass ich eben meine Aufmerksamkeit.
Achso, dass du nicht wie so ein Doofer in der Ecke stehst und einfach nur Zahlen aufsagst, sondern dabei noch irgendwas.
Nein, es geht darum, also wenn du Mitglied im Verein der Freunde der Zahl Pi werden willst, dann reicht es nicht nur, dass du die Stelle einfach aufsagst, sondern du musst sie auch auf ästhetisch anspruchsvolle oder interessante Art und Weise aufsagen.
Ah, ja. Das heißt, ich könnte sie so im guten alten Holgi-Stil auch daherbrüllen. Das wäre dann...
Wäre, durchaus, wir sind da ziemlich flexibel. Also wie gesagt, mein erster Versuch war ja, ich wollte die, meiner Studentenzeit, ich wollte ja die Zahlen aufsagen, während ich, nachdem ich 3,1 Liter Bier getrunken hatte.
Ah ja, und?
Hat aber nicht geklappt. Also, und da hab's dann eben jonglierend probiert, weil ich das eben auch gemacht habe und das hat dann geklappt. Und ja, es gibt gerade Leute, die haben es irgendwie während dem Fallschirmsprung aufgesagt oder die haben gesungen oder sonst irgendwie alle möglichen Sachen haben wir schon gehabt. Ja, also ich habe eine Aufnahmeprüfung, die ich abgenommen habe, das war einer, der hat auf Klingonisch aufgesagt. Das war auch schön. Schön. Ja. Also das geht und drum ist eben auch das mit dem Jonglieren dabei. Also da wird es auch wird's halt irgendwie ein bisschen, weil dann auch irgendwie, ja, es sollte irgendwie auch ein schöner...
Spektakulärer halt. Ich würde
ich
einen Kopfstand mache, weil ich habe neulich zum ersten Mal in meinem Leben einen Kopfstand gemacht. Ich habe nämlich so einen Typen interviewt, der ist Yogalehrer und hat einen Kopfstandstuhl entwickelt, von dem er sagt, mit dem kann jeder einen Kopfstand machen. Und das funktioniert.
Aber was mir gerade einfällt, lieber Herr Holger Klein,
bitte?
Du warst doch bei der Science Master Show in Berlin dabei.
Ja, ja.
Und da habe ich exakt die Nummer gemacht.
Ja, du hast das schon. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, irgendwie kommt mir das bekannt vor.
Ja, aber das ist jetzt noch nicht mal, das ist noch kein halbes Jahr her.
Ja, ich war aber halt so fasziniert von diesem, Meteoriten, den ihr gebastelt habt.
Ja, der ist auch schön.
Das finde ich nach wie vor
sehr. Den habe ich erst letzte Woche fürs Fernsehen wieder gebastelt. Also wir sind ja gerade dabei, Folgen fürs Fernsehen aufzuzeichnen. Mhm. Und da war jetzt letzte Woche eine Folge, wo ich den Meteorit, also den Asteroid, Komet eigentlich gebastelt habe.
Weißt du schon, wann ihr wieder in Berlin seid mal?
Wir haben jetzt im Herbst fängt die neue Tour an. Da geht es um Bier und Wissenschaft. Und
na gut, da würde ich euch dann einfach folgen von Ort zu Ort.
Ja, na, wir spielen zwar vermutlich jeden Abend, nicht immer jeden Abend, das ist exakt gleich, aber wir haben halt das machen dann eben ich und der Helmut Jungwirt, der auch irgendwie, der ist in der Uni Graz, hat irgendwie das Geschmackslabor, der macht auch immer so auch Bierbraukurse und erzählt ziemlich viel über Chemie, Biologie, Genetik, Wissenschaft in Verbindung mit Essen, Molekularküche und so weiter. Also macht dann immer Kurse, wo es ums Essen geht und wo man kochen kann oder Bier brauen kann und vermittelt dabei gleichzeitig Wissenschaft. Und mit dem, der erzählt halt was über Bier und Wissenschaft und ich habe ja auch schon
Switchst du ein
bisschen? Ich twitche mir ein. Ich habe ja auch, wie gesagt, schon oft über Astronomie und Bier und Wissenschaft gesprochen. Und da machen wir halt irgendwie, stellen wir eine nette Show zusammen und die fängt eben, hat irgendwann im Herbst Premiere. Und wir haben, glaube ich, jetzt schon viele Termine in Österreich.
Moment, nur ihr zwei? Nee, der Puntigam
ist auch. Ja, natürlich, der ist immer dabei. Okay. Den habe ich jetzt nicht extra erwähnt, weil Martin ist immer dabei. Okay. Also den. In Österreich gibt es einige Termine und wir haben in Deutschland, ich glaube, deutschen Termine Mainz und Passau und irgendwie noch ein paar andere in Bayern. Aber es wird auf jeden Fall noch weitere deutsche Termine dazukommen, mit Sicherheit. Ob Berlin, kann gut sein, dass Berlin auch wieder dabei ist. Also werden im Frühjahr 2017, entweder im Winter 16, Frühjahr 17, dann wird das sein.
Also es wird auf jeden Fall irgendwie. Ich vermute, wir werden es erfahren, weil du wirst es ja dann sagen.
Ne? Wie gesagt, es steht auf der Homepage der Science Busters. Die Science Busters haben auch einen Twitter-Account seit gestern eingerichtet, ja. Also @science_busters. Und da wird es natürlich auch veröffentlicht, auf der Facebook-Seite, auf der Homepage, auf meiner Facebook-Seite. Ich werde hier im Podcast Werbung dafür machen, also ihr werdet dem sowieso nicht entkommen.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch.
Ebenfalls.
Und euch danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit.